Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23. Das ist die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung zu den Anträgen der Fraktion der FDP mit dem Titel Digitalpakt 2.0 sowie dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Bildung in digitaler Gesellschaft dauerhaft und angemessen fördern und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Mehr Kooperation wagen, Möglichkeiten des Grundgesetzes für gerechte Bildungschancen umfassend nutzen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten vorgesehen. Und wenn Sie die notwendigen Platzwechsel vornehmen, begrüße ich meine Kollegin Petra Claudia Roth. Der steckt jetzt drin, ja, die mich jetzt in der Sitzungsleitung ablöst. Herzlichen Dank. Oh, das Lied. Vielen Dank.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir einen sonnigen, schönen guten Morgen. Ich darf jetzt die Redeleitung übernehmen, das Präsidium übernehmen, und ich gebe als erste Rednerin Ronja Kemmer das Wort von der CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie blickt ganz Deutschland auf die Digitalisierung unserer Schulen. Als Koalition haben wir schon lange vor Corona die Wichtigkeit des Themas digitale Bildung erkannt und deswegen auch im letzten Jahr den Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht. Seit den Schulschließungen im Frühjahr haben wir entschlossen, haben wir zügig reagiert und weitere Maßnahmen auch hier entsprechend ausgeweitet und auf den Weg gebracht. 115 Millionen Euro aus dem Digitalpakt direkt im März als kurzfristige Soforthilfen für die Schulen. Dann der Beschluss zum Sofortprogramm für die Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 500 Millionen Euro. Und zusätzlich werden wir als Bund auch bei den Administratoren entsprechend mit unterstützen, werden hier weitere 500 Millionen Euro auch zur Verfügung stellen, wenn im Gegenzug die Länder auf der anderen Seite die Lehrerfortbildung auch endlich voranbringen. Denn viele Bundesländer sind dieser Aufgabe bisher leider noch nicht ausreichend nachgekommen. Und es spricht ja leider vielleicht auch schon Bände, dass wir hier von Bundesseite das entsprechend einfordern mussten. Aber wenn wir digitale Bildung zum Erfolg machen wollen, dann geht es eben nur, wenn wir auch entscheidend Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen. Und deswegen haben wir auch noch mal eine weitere 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Lehrkräften beschlossen, ebenso wie für den Aufbau der bundesweiten Bildungsplattform und für die Einrichtung von Bildungskompetenzzentren. Zu den 5 Milliarden Euro, die wir also bereits im Digitalpakt zur Verfügung gestellt hatten, haben wir seit Corona noch mal 1,6 Milliarden draufgelegt. Natürlich sind noch einige Details zu klären. Das will ich an der Stelle auch gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, man sieht, wir haben gehandelt von Bundesseite. Wir haben zügig gehandelt. Wir sind auf einem guten Weg. Und das darf man in so einer Debatte, glaube ich, auch mal deutlich hervorheben. Die Entschlossenheit haben wir gezeigt, über 6,6 Milliarden Euro jetzt im Digitalpakt. Das ist ein Wort, das ist ein deutliches Statement. Und es zeigt auch momentan, es fehlt nicht daran, dass Geld zur Verfügung gestellt wird. Es fehlt auch nicht an, sage ich mal, dem Konzept und dem Rahmen von Bundesseite, weil die Maßnahmen greifen ja ineinander. Wir sind da daran, die weiteren Hilfspakete auch in die Gesamtarchitektur des Digitalpakts einzubauen. Und wir sehen auch da, Stichwort zum Beispiel Schülerendgeräte, dass das schnell gehen kann. dass eben Bund und Länder hier schnell miteinander auch auf den Weg gebracht haben, die entsprechende Zusatzvereinbarung und jetzt auch schon die Gelder entsprechend fließen. Wir schaffen also einen guten Rahmen, einen Rahmen für die Umsetzung. Aber für die Umsetzung sind eben entscheidend die Länder verantwortlich. Und das möchte ich wirklich an der Stelle noch mal ganz deutlich unterstreichen. Weil einige haben ja in den letzten Wochen es kaum verpasst, auch das Stichwort langsamer Mittelabfluss hier entsprechend hervorzureben. Und ja, in einigen Ländern geht es leider sehr, sehr langsam. Aber deswegen den ganzen Digitalpakt schlecht zu reden und vor allem auf den Bund dabei zu zeigen, dass die Mittel nicht bei den Schulen ankommen, das wird der Sache nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn statt auf den Bund zu zeigen, muss doch einfach noch mal klar festgehalten werden, für die Umsetzung, ich sagte es bereits, sind und bleiben die Länder verantwortlich. Und da gibt es erhebliche Unterschiede. In Sachsen zum Beispiel 250 Millionen Euro, die dem Land zustehen, sind zum 30.06. bereits über 100 Millionen Euro genehmigt. Und die genehmigten Mittel, da gibt es erhebliche Unterschiede, aber es gibt eben auch erhebliche Unterschiede dann im tatsächlichen Mittelabfluss. Und da gibt es Länder, die machen ihre Hausaufgaben, und da gibt es andere Länder, ich nenne mal Berlin oder Thüringen, da ist in der ersten Jahreshälfte nicht ein einziger Euro abgeflossen. Und deswegen zeigt es eben, es funktioniert nur dann, wenn tatsächlich auch schnell die Strukturen in den Ländern geschaffen werden. Und das Stichwort Schülerendgeräte, ich nannte es bereits, in meinem Heimatland Baden-Württemberg zum Beispiel, dort sind die Gelder für die Schülerendgeräte schon bei den Schulträgern angekommen. Die Länder waren und sind verantwortlich für die Förderrichtlinien. Sie sind verantwortlich jetzt in der konkreten Umsetzung für die Antragstellung und dabei auch die Schulträger zu unterstützen. Und sie sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass das möglichst unbürokratisch geschieht. Und ich glaube, was uns doch eint, das zeigen vielleicht auch die Anträge bei allen Unterschieden, ist, dass wir wollen, dass das Ganze schnell geht. Aber dann bitte ich an der Stelle auch mal den richtigen Adressaten zu benennen. Und das ist momentan eben nicht der Bund, das ist nicht das BMBF, sondern das sind die Bundesländer und es ist im Zweifel dann eben auch mal die KMK. Statt also, dass wir ständig, ich sag mal, neue Forderungen und Maßnahmen diskutieren, gibt es jetzt drei Prioritäten. Die heißen Umsetzung, Umsetzung und nochmal Umsetzung. Also schauen wir doch am besten, woran es zu Hause dann oftmals vielleicht leider hakt, machen wir Druck, dass die Mittel auch tatsächlich abfließen. Von Bundesseite werden wir weiter für einen guten Rahmen hinwirken. Sorgen wir auch gemeinsam dafür, dass die Bundesländer mit an einem Strang ziehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Ronja Kemmer. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Michael Espindela.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Die Corona-Krise hat alle Schüler, Lehrer und Eltern vor große Herausforderungen gestellt. Alle mussten ihren Alltag und ihr gewohntes Leben von jetzt auf gleich gründlich umkrempeln. Das war nicht leicht. Die Krise hat uns aber auch ganz entscheidende Lernerfolge beschert. Wer, wie zum Beispiel die Magenta-Sozialisten von der FDP, die letzten Jahre im Digitalisierungsdelirium verbracht hat, musste feststellen, dass gute Bildung noch immer ganz wesentlich auf dem gemeinsamen Lernen im Klassenzimmer fußt. Das Stichwort heißt hier Präsenzkultur. Und die Digitalisierungsromantiker aller Parteien haben erfahren, dass man Schüler nicht einfach vor Laptops setzen und das Beste hoffen kann. Keine Lernsoftware und kein Tablet kann den Lehrer ersetzen. Und es ist mir wichtig, das hier zu sagen, denn wir führen hier heute wieder mal eine Scheindebatte im Deutschen Bundestag. Denn der Schlüssel zu guter Bildung liegt im Personal. Was wir zuallererst brauchen, um unsere Schüler besser zu machen, sind mehr Lehrer. Was wir brauchen, ist die Sanierung maroder Schulgebäude, kleine Klassen mit motivierten Lehrern. Und ja, WLAN dabei wäre auch ganz nett, aber die Lehrer und das ist mir jetzt mal sehr wichtig zu sagen, unsere Kinder sehen sie jeden Tag und werden durch sie motiviert, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Aber wie können wir von den Lehrern erwarten, dass sie jeden Tag ihr Bestes geben, wenn wir sie alle gleich behandeln, und zwar unabhängig von der individuellen Leistung? Ich werde immer wieder auf eine besondere Fehlkonstruktion in unserem Bildungssystem angesprochen. Lehrer, die sich besonders anstrengen und sich für ihre Schüler das Bein ausreißen, verdienen genauso viel wie Lehrer, die sich beispielsweise in der Corona-Krise einen schlanken Fuß gemacht haben. Eltern und Schüler haben in der Krise Lehrer kennengelernt, die sich aus der Ferne vorbildlich um ihre Klassen gekümmert haben. Sie haben aber auch Lehrer kennengelernt, von denen sie wochenlang nichts mehr gehört haben. Wir sind der Auffassung, dass die zuständigen Länder endlich mal darüber sprechen sollten, wie man herausragendes Engagement in dem Lehrerberuf belohnen kann. Nichts würde die Dynamik an unseren Schulen mehr befördern, als wenn auch das Leistungsprinzip bei den Lehrern gelten würde. Und, werte Kollegen, das ist nun mal Sache der Länder. Und deswegen haben wir hier nämlich auch eine Scheindebatte. Es wäre Sache der Länder, ihre Verantwortung auch endlich anzuerkennen und wahrzunehmen. Was erleben wir hier stattdessen? Die Länder stehlen sich unter dem Verweis auf fehlende Gelder und dem Verweis auf den Bund aus der Verantwortung. Und das wird ihnen auch noch sehr leicht gemacht. Seit Jahren versuchen Bundespolitiker, sich am Grundgesetz vorbei in die Schulpolitik der Länder einzumischen. Man will mit Macht in die Klassenzimmer und zentral von Berlin aus steuern, was in den Köpfen unserer Kinder landet. Genau dieser Bildungszentralismus ist missbrauchsanfällig und wurde deswegen von den Vätern unseres Grundgesetzes strikt abgelehnt. Doch das ist den Befürwortern von Vereinheitlichung und Gleichmacherei völlig egal. Der Zweck heiligt die Mittel, das Einfallstor ist wie so oft das liebe Geld hier im Bereich der Digitalisierung, gern gemischt mit Nachhaltigkeit. In den Anträgen der Grünen sieht man dann auch gleich den nächsten Angriff auf die Lehrpläne. Das Ergebnis von diesem Gerangel: die Länder kümmern sich nicht ordentlich um ihre Aufgaben, der Bund kann es nicht, weil er es nicht soll und weil er nicht darf, und die Bundesbildungspolitiker wollen das alles nicht akzeptieren und versuchen hier die Quadratur des Kreises. Liebe Kollegen, unser Bildungsniveau wird schlechter. Das Beherrschen der Grundkompetenzen unserer Schüler, das Lesen, das Schreiben und das Rechnen auch. Die Lehrer bleiben überlastet. Gerade nach den Erfahrungen der aktuellen Corona-Krise kommen mir alle drei der hier vorgelegten Anträge vor wie irre Botschaften aus einem Paralleluniversum. Die Magentas, die ganz Linken und die von der Realität entkoppelten Grünen produzieren ganz viel Papier, aber keine Ergebnisse. Daran haben wir kein Interesse und deswegen lehnen wir all ihre Anträge ab. Danke.
Vielen Dank, Dr. Espendela. Ich danke Ihnen. Die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Maja Lisa Völlers.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte mal gerne wieder zum Kern der Debatte zurückkehren und nicht anfangen, hier irgendwelche Nebelkerzen in die Welt zu schießen. Am Wochenende habe ich mit einer Lehrerin telefoniert, mit der ich zusammen studiert habe. Ich wollte mal hören, wie es so gerade bei ihr im Schuldienst läuft. Sie meinte, so langsam sei wieder etwas wie Unterrichtsalltag eingekehrt. Nur eben, dass das digital unterstützte Lehren bereite ihr noch ein bisschen Bauchschmerzen. Denn so richtig hat ihr das in ihrer Schule niemand erklärt. Sie selbst hat eigentlich auch keine Zeit dafür, beziehungsweise treffender gesagt, sie muss sich die Zeit dafür irgendwie aus den Rippen schneiden. Neben Korrigieren, Unterrichtsvor- und Nachbereitung, Elternkommunikation. Eine Lösung braucht sie aber trotzdem. Denn die Schülerin, die zum Beispiel schweres Asthma hat, muss natürlich eben auch am Unterricht teilnehmen können. Nicht vor Ort, sondern im Zweifelsfall digital in das Klassenzimmer zugeschaltet. Eine Lösung wird von dieser Kollegin übrigens auch erwartet, dann, wenn ein Corona-Fall die gesamte Klasse in den Fernunterricht nach Hause verbannt. Also hat sie sich am Wochenende hingesetzt, sich Privathilfe geholt und sich einmal alles von der Videokonferenz bis hin zur Cloud erklären lassen. Natürlich auf eigene Kosten. Natürlich ist das nur ein ganz kleiner, ein zufälliger Ausschnitt, der mir dazugetragen worden ist. Aber ich weiß von vielen anderen, dass es genau solche Beispiele hierzulande noch immer zu oft gibt, in jedem unserer Bundesländer. Und deshalb müssen wir hier jetzt gemeinsam noch einmal eines tun: weiterbilden, weiterbilden und nochmals weiterbilden. In diesem Punkt sind sich heute übrigens alle Einträge irgendwie einig. Wer sich im Umgang mit der neuen Lernsoftware fit machen will, der braucht eben passendes Weiterbildungsmaterial, passende Weiterbildungsmodule, die man sich dann eben heraussuchen kann. Und wer noch nicht so eine rechte Vorstellung davon hat, wie das eigentlich alles so sein kann, der mit freien und offenen Bildungsmaterialien noch keinen Umgang gehabt hat, der muss eben auch dazulernen dürfen. Funktionieren kann das aber alles nur, wenn wir gemeinsam eine neue Weiterbildungskultur schaffen. Weiterbildung darf nicht heißen, dass ich als Lehrerin meine Schulung erst einmal wochenlang bei meiner Schulleitung durchboxen muss oder am Ende sogar völlig entnervt davon ganz absehe. Davon, meine Damen und Herren, müssen wir endlich wegkommen. Weiterbildung muss fester Bestandteil eines jeden pädagogischen Konzepts an all unseren Schulen werden, von der Grundschule bis zur berufsbildenden Schule. Und sie muss auch ganz, ganz selbstverständlich sein. Deshalb haben wir auch klar gesagt, wir wollen in Bildungstechnologen investieren, die an jeder Schule den Lehrkräften bei technischen sowie medienpädagogischen Fragen beratend zur Seite stehen. Dafür erwarten wir aber auch von unseren Ländern, dass sie ihrerseits das Weiterbildungsangebot gemeinsam mit den Schulträgern und den Lehrkräften und Schulleitungen weiter voranbringen. Diesen Maßnahmen wollen wir als SPD-Bundestagsfraktion übrigens noch einen zusätzlichen Schub geben. Deshalb fordern wir, statten wir doch jede Lehrerin und jeden Lehrer in unserem Land mit einem Weiterbildungsbudget von 300 Euro aus, damit die Kollegin das nicht mehr privat organisieren muss. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Maja Lisa Völlers. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Katja Suding.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seit der Corona-Pandemie sind die Schwächen unseres Bildungssystems erbarmungslos sichtbar geworden. Ein repräsentativer Ländervergleich des Technologieunternehmens Citrix zeigt die erschütternde Realität. Gerade einmal bei jedem zehnten Schüler lief der Wechsel zum digitalen Unterricht von zu Hause reibungslos. Die Hälfte aller Eltern sagt dabei, dass die Schulen gar nicht auf den Fernunterricht vorbereitet gewesen seien. Die Zeit, in der sich die Kinder mit der Schule beschäftigt haben, habe sich während der Corona-Pandemie mehr als halbiert, sagt eine Elternumfrage des IFO-Instituts. Und bei der Frage, wie gut die Schulen auf erneute Schließung vorbereitet sind, vergeben Eltern nur die Note mangelhaft, wie der Digitalverband Bitkom herausfand. Meine Damen und Herren, diese Zahlen zeigen, welche Schwächen unser Bildungssystem hat und wie mangelhaft es auf eine solche Pandemie vorbereitet war. Die Leidtragenden sind unsere Kinder. Ihnen wurde das Recht auf Bildung verwehrt. Und diejenigen Kinder, die es schon vorher schwer hatten, die trifft es besonders hart. Und das ist wirklich ein unerträglicher Zustand, meine Damen und Herren. Die politische Verantwortung für dieses Unterrichtsdesaster, die trägt auch die Bundesbildungsministerin. Denn die ist in der Krise einfach abgetaucht. Ich bin froh, dass Sie wenigstens heute hier sind, Frau Ministerin. Und das Versagen, das ist so groß, dass offenbar nicht mal die Kanzlerin ihrer Ministerin zutraut, ihren Job zu machen. Kurzerhand hat sie nämlich Frau Karliczek beim informellen Schulgipfel im Kanzleramt zum Zaungast degradiert. Doch selbst dieser Fingerzeig der Regierungschefin, der reicht eben nicht aus, die Ministerin endlich aufzuwecken. Und das in einer Zeit, in der beherztes Handeln dringender denn je notwendig ist und der Nichtstun Verrat an der jungen Generation ist. Und da ist es nicht getan mit ein paar Zusatzförderprogrammen, deren Mittel viel zu spät in den Schulen ankommen. Wohlklingende Sofortprogramme anzukündigen, deren Gelder die Schulen frühestens im nächsten Jahr erreichen, das bringt überhaupt nichts, liebe Frau Karliczek. Und gleichzeitig liegen die Milliarden aus dem Digitalpakt Schule noch immer fast unberührt auf dem Konto des Ministeriums. Dass die Ministerin hier nicht schon längst aktiv geworden ist und die Antragstellung deutlich entschlackt hat, das grenzt wirklich an Arbeitsverweigerung. Wir müssen digitale Bildung endlich als Gesamtkonzept denken. Mehr denn je müssen wir einen Digitalpakt 2.0 auf den Weg bringen, und zwar jetzt und ohne Zeitverzug, meine Damen und Herren. Denn Hardware funktioniert nicht ohne Software und digitale Bildung funktioniert nicht ohne entsprechende pädagogisch wertvolle Inhalte. Und deshalb brauchen Schulen jetzt eigene Mittel, um Lizenzen für Schul- und Lernsoftware einzukaufen. Sie brauchen klare Handreichungen zur Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung im Schulalltag. Und die Lehrkräfte brauchen nicht nur Zugang zu Fort- und Weiterbildung, sondern dauerhafte Unterstützung durch EdTech-Coaches, die die Brücke zwischen dem technisch Möglichen und dem pädagogisch Sinnvollen bauen. Digitale Bildung, das ist viel mehr als Technik. Das haben wir schon vor einem Jahr sehr deutlich gemacht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, die Kleckerburgen, die Frau Karliczek baut, die werden den nächsten Sturm nicht überleben. Sorgen Sie stattdessen heute endlich für echte Verbesserung der digitalen Lernmöglichkeiten und stimmen Sie unserem Antrag zu.
Vielen Dank, Katja Suding. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Birke Bulbischoff.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, der Digitalpakt Schule steht symbolisch für mindestens drei Bildungsbremsen in unserem Land. Zum Ersten, wir sind in Sachen Bildung in digitaler Gesellschaft immer noch Entwicklungsland. Nahezu wöchentlich kriegen wir Studien geliefert, dass die Ausstattung mit den Geräten immer noch eher die Katastrophe ist, genauso wie mit dem Zugang zu leistungsfähigem Internet. Und zeigen Sie doch mal die Karten. Wie viele Schulen sind es denn, die unter 1 MB pro Sekunde pro Schüler immer noch dahin leben müssen, meine Damen und Herren? Was lernen wir daraus? Der Bildungsföderalismus, und genau das ist das Problem, so wie er jetzt ist, ist er eine Bildungsbremse. Weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schraps hat den Hut verloren. Immer ist der andere schuld. Das können Sie gar keinem in diesem Lande mehr zumuten. Was wir stattdessen brauchen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung ins Grundgesetz. Heißt gemeinsam verantworten, heißt gemeinsam gestalten und heißt gemeinsam finanzieren, meine Damen und Herren. Und der Bund muss dauerhaft Finanzierung. Hier nützt uns kein Sonderprogramm. Zum Zweiten, auch oder vielleicht auch gerade in digitaler Gesellschaft gilt, es geht immer noch um Bildung. Und Bildung in digitaler Gesellschaft ist natürlich in erster Linie eine pädagogische Frage. Und selbstverständlich brauchen wir dafür mehr Lehrer und qualifizierte Lehrer. Das stellt aber hier auch niemand, gar niemand in Frage, meine Damen und Herren. Bildung hat viel mit Unabhängigkeit und mit Selbstbestimmung zu tun. Das ist gewissermaßen ein Kern von Bildung. Und deshalb brauchen wir Standards offener, freier Bildung. Was ist uns wichtig? Barrierefreiheit. Geschlechterklischees müssen abgebaut werden. Quellcode-offene digitale Bildungsmaterialien brauchen wir. Open Educational Resources, frei zugänglich für Lehrende und für Lernende. Wir brauchen eine neue Lernkultur, eine Kultur des Tauschens und des Teilens statt der Abhängigkeit von Lizenzen. Und meine Damen und Herren, die angekündigte Strategie zu Open Educational Resources, wir warten. Was ist wichtig? Lehrerinnen müssen Zeit und Möglichkeiten haben, freie Lernmaterialien zu entwickeln, zu verändern und weiterzugeben. Es braucht Öffentlichkeitsarbeit und es braucht den politischen Willen dafür. Drittens, die Corona-Krise hat in der Tat einmal mehr gezeigt, das Bildungssystem in Deutschland zementiert soziale Ungleichheit. Und wir müssen auch mit digitalem Lernen diese soziale Ungleichheit abbauen. Das heißt, einkommensschwächste Haushalte, die momentan nur zu 80%, sagt der nationale Bildungsbericht, angeschlossen sind an Internet. Und dabei bin ich noch nicht mal bei leistungsfähigem Internet. Das muss man verändern. Das heißt ganz konkret, jeder Schüler, jede Schülerin braucht ein digitales Endgerät, einen Zugang zu leistungsfähigem Internet. Auch das nicht als Sonderprogramm, meine Damen und Herren, stellen Sie klar im SGB II, im Bildungs- und Teilhabepaket. Eine angemessene digitale Grundsicherung muss für jeden finanziert werden. Kommen Sie aus der Hüfte, Sie müssen das endlich tun.
Vielen Dank, Dr. Birke Bulbischoff. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Margit Stump.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren. Sätzen 5. So titelte ein angesehenes Wirtschaftsblatt zu Beginn der Woche im Hinblick auf die Digitalisierung der deutschen Schulen. Hintergrund war die genannte Studie. 10% der deutschen Schulen sind zu Beginn der Pandemie und während der Pandemie nur annähernd gut damit zurechtgekommen, ihren Unterricht von analog auf digital umzustellen. Eine parallele Studie, ein Vergleich unter 6 Ländern, ergab, Deutschland liegt bei der Digitalisierung der Schulen auf dem letzten Platz. Nun, diese Erkenntnis ist nicht neu. Wir haben viele Untersuchungen dazu. Aber es ändert sich nichts seit Jahren. Das ist der eigentliche Skandal. Der Sommer ist vorbei. Die ersten Länder gehen auf die Herbstferien zu. Und immer noch sind die wenigsten Schulen in der Lage, ihre Schülerinnen und Schüler digital zu erreichen, geschweige denn virtuell zu unterrichten. Und was ist passiert? Wochenlang hat man sich während der Pandemie auf dem trägen Digitalpakt ausgeruht. Nach monatelangem Druck hat man ein millionenschweres Paket für Schülerendgeräte aufgelegt, anstatt das Ganze vom Anfang her zu denken. Was nützen Endgeräte, wenn eine Schule weder einen Breitbandanschluss noch geeignete Art Hard- oder Software zur Verfügung hat? Eben. Und jetzt, was passiert? Es wurde erwähnt, die Kanzlerin ruft zum zweiten Mal einen Bildungsgipfel ein. Auch Frau Bär hat Bildung inzwischen für sich entdeckt und tagt in großer Runde. Hätten Sie mal, als Sie zuständige Staatssekretärin waren, dafür gesorgt, dass jede Schule einen Glasfaseranschluss hat, dann wären wir jetzt schon ein gutes Stück weiter. Und was macht die Bildungsministerin? Wo ist sie? Sie beschränkt sich darauf, ja, schön, dass Sie da sind, aber Sie beschränken sich trotzdem darauf, Koalitionsbeschlüsse zu verkünden. Wie armselig ist das denn? Dabei haben außer den ewig gestrigen alle begriffen, jede Schule braucht eine digitale Grundausstattung. Was heißt das? Sie braucht eine technische Grundausstattung, das heißt Breitbandanschluss, Hardware, Software und vor allem technischen Support. Sie braucht organisatorisch eine Basis, das heißt Mailadressen für alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, Zugang zu einer Lernplattform und eine Bildungscloud. Und Lehrkräfte brauchen Fortbildung, anstatt sich mit einem Medienentwicklungsplan herumzuschlagen, der für die digitale Grundausstattung völlig überflüssig ist. Außerdem brauchen alle Beteiligten Begleitung. Eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung, wie wir sie am Anfang des Jahres bereits vorgeschlagen hatten, könnte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Frau Bär, Sie haben unser Konzept abgeschrieben. Wenn es der Sache dient, soll es uns recht sein. Aber wenn Sie schon abschreiben, dann machen Sie es doch bitte richtig. Eine abgesteckte Version Bundeszentrale für digitale Aufklärung greift an dieser Stelle viel zu kurz.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ich fasse zusammen, wer den Schulen wirklich helfen will, der muss denen helfen, die es am notwendigsten haben, den Schulen, die noch ganz am Anfang stehen. Frau Karliczek,
Sie kommen jetzt bitte zum Schluss.
Ja, Frau Karliczek, erfüllen Sie Ihren Auftrag, auch angesichts der steigenden Infektionszahlen, und sichern Sie unseren Kindern ihr Recht auf Bildung.
Vielen Dank, Frau Stump. Ne, danke schön. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Dietlind Thiemann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Karliczek, ich denke, an manchen Stellen fiel es einem heute schwer, bei den Ausführungen noch zu wissen, worum es eigentlich geht. Es geht um eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und das sagt schon ganz deutlich, dass wir uns mit den Themen, um die es hier heute geht, schon sehr intensiv und sehr vielfältig beschäftigt haben. Liest man jedoch die drei Anträge der Opposition, so fordern sie durchweg mehr Einsatz des Bundes beim Thema Digitalisierung in der Bildung. Auch das war heute unschwer zu hören. Ich glaube, und alle Punkte, die man mal so sich vor Augen führt, die in den drei Anträgen zu lesen sind, die haben die Feststellung, dass es in der Bildungspolitik zwischen Bund und Ländern nur zäh vorangeht. Nur aus Sicht vieler, die heute hier gesprochen haben, meiner Kollegin natürlich nicht, dass man immer versucht, den Bund in die Verantwortung zu schieben und zu sagen, na ja, der muss. Aber, und ich gebe Ihnen recht, dass einige Bildungspolitiker die Bundesebene auch so sehen, dass die Leidtragenden natürlich im Ringen die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und auch zum Teil die Eltern sind. Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, wenn etwas, was wir geplant, beschlossen und auf den Weg gebracht haben, nicht umgesetzt wird. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist der Regierungskoalition Untätigkeit vorzuwerfen. Wir haben das Heiligste, was wir haben, das Grundgesetz geändert. Und wir haben als Regierung den Digitalpakt Schule mit 5 Milliarden auf den Weg gebracht. Was haben wir eigentlich alles schon? Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Wir haben die Förderrichtlinien digitale Medien in der Bildung und MINT-Cluster vor Ort und sogar das Programm Kultur macht stark zur Finanzierung wichtiger außerschulischer Aktivitäten. Also es ist ein abgerundetes Paket. Das Geld ist also da, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben, dafür möchte ich auch noch mal an der Stelle eine Lanze brechen, mit den 4 kritisierten Förderrichtlinien des Digitalpakts aus Sicht des Bundes, das Digitalpakt Schule, auch Verantwortung für eine zielorientierte Verwendung der Mittel übernommen, indem wir gesagt haben, Medienentwicklungspläne der Schulen sind die richtige und wichtige Voraussetzung zur Bewilligung der Gelder, dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Für falsch halte ich aber, dass es Kultusministerien gibt, die Schulen und Schulträger bei der Erstellung dieser Pläne ziemlich allein lassen. Das fördert die Verunsicherung in den Schulen, das verzögert die Antragstellung bei den Schulträgern und sorgt dann auch dafür, dass der Mittelabfluss in dem Stand ist, den wir heute haben, sehr differenziert. Dabei müssten es die Kultusministerien besser wissen. Seit Dezember 2016 liegt die Strategie zur Bildung in der digitalen Welt vor. Also es ist wirklich schon eine ganze Zeit. Alle Themen der heutigen Anträge sind dort auch schon genannt, wenn man das mal aufmerksam liest, sei es Weiterbildung der Lehrer, Bildungsmedien, Infrastruktur oder Schulverwaltungsprogramme. Passiert es in den Ländern seitdem relativ wenig, da sind wir uns relativ einig hier heute. Auch im Jahr 2020, auch das ist häufig angeklungen und man soll es wirklich in der Größenordnung noch mal hervorheben, war es die Regierungskoalition im Bund, die im April schon weitere 500 Millionen Programm Sofortausstattung beschlossen hat, 500 Millionen aus dem EU-Fonds, um Lehrer mit Endgeräten auszustatten und eine bundesweite Bildungsplattform einzuführen. Das ist der finanzielle Teil. Der organisatorische fand gestern, vorgestern im Futurium statt. Und unsere Staatsministerin hat sicherlich ein Stück weit recht, wenn sie sagt, Bildungsföderalismus ist für Digitalisierung sicherlich nicht besonders förderlich, manchmal sogar hemmend. Aber der Föderalismus ist schon mal das Wichtigste, was wir haben. Es ist daher richtig, das intensive Gespräch zu suchen und zu überlegen, welche Ideen und Anstöße kann man geben, um auf dem Gebiet der Umsetzung weiterzukommen. Es zeigt sich, der Bund signalisiert auch weiterhin Unterstützung und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wir gehen sogar so weit und bewegen uns auf die KMK und die Länder zu. Aber, und das ist mein Eindruck, man kann den Hund eben nicht zum Jagen tragen. Die eigenen Aufgaben in der Bildungspolitik muss der Bund klar wahrnehmen. Das machen wir. Bei Gemeinschaftsaufgaben sind wir bereit, unseren Anteil zu leisten. Für Bildungspakete aller Art werden wir auch in Zukunft gesprächsbereit sein, haben wir signalisiert. Aber die Umsetzung muss in und vor allem durch die Länder geschehen. Genau deshalb ist es eben nicht so, die Kernforderung der Anträge, einfach mehr Geld für verschiedene Programme einzustellen, das ist es nicht. Darum kann ich der Beschlussempfehlung nur folgen. Und darum bitte ich Sie auch Und zur Abstimmung der anstehenden Anträge kann ich leider nicht zustimmen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Thiemann. Danke Ihnen. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Ernst-Dieter Rossmann.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie, dass ich Sie zum Schluss noch auf ein Problem in diesem Kontext hinweise. Nach dem Grundgesetz haben wir als Bund die Aufgabe, initiativ und stimulierend in Bezug auf Bildungsinnovation zu werden. Und wir haben gleichzeitig die Aufgabe, sozialen Ausgleich und Zugang zu Bildungschancen für alle mit zu erreichen. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es ein Problem, so gut gemeint wie wir es haben, mit dem Digitalpakt I und mit dem anhängenden Sofortprogramm. Denn das, wie es umgesetzt wird, ist in Bezug auf Digitalpakt ja vielleicht noch möglich, ist nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Umsatzsteuer, Mehrwertsteueranteile und Einwohnerzahl. Aber als es darum ging, um das Sofortprogramm zu machen, es nach dem gleichen Schlüssel zu administrieren, hat eine gravierende soziale Ungleichheit mit zur Folge. Machen Sie sich das klar, und Sie haben das angesprochen, dass es Bundesländer gibt, ich will sie ja gar nicht nennen, weil Sie ja alle kennen, wo wir Kinder in Bedarfsgemeinschaften haben bis 18 und Jugendliche von über 30%, von 27%. Und wir haben andere Bundesländer, wo es 6,2%, 8,1% sind. Aber die Verteilung dieser Sofortprogrammmittel geht nach dem gleichen Leisten über alle Bundesländer. Mit dem Ergebnis, dass es Bundesländer gibt, in denen keine soziale und Kinderarmut in dem Sinne ist, die können ihre betroffenen Bedarfsgemeinschaften, die sie auch haben, mit dem Doppelten ausstatten an Geld in Bezug auf das, was für die Kinder und die Jugendlichen zur Verfügung steht. Und andere können nicht mal alle mit dem Geld, was wir bereitgestellt haben, mit erreichen. Das geht nicht. Diese Form der Ignoranz gegenüber dem, was eigentlich gefordert war, als dort im April Frau Esken mit anderen zusammen gesagt hat, wir wollen die 2,2 Millionen Kinder, die im Sozialbezug sind, Wohngeld, Aufstockungsbezug, die wollen wir in den Blick nehmen, haben wir, weil wir das verschlafen haben in Bezug auf den Digitalpakt und in Bezug auf das Sofortprogramm vollkommen aus dem Blick verloren. Und wir können sie zurückholen in den Blick, indem man vielleicht noch mal nachdenkt über das Bildungs- und Teilhaberecht, wo es ja dann einen Rechtsanspruch darauf gibt, dass Kinder auskömmlich und Jugendliche auskömmlich in ihren Bildungschancen mitgefördert werden. Ich werbe darum, dass wir dieses, weil wir doch ein Interesse haben, dass alle gleich gefördert werden sollten, bei einem nächsten Paket, einem Digitalpaket 2 oder einem weiteren Sofortprogramm, endlich ernsthaft mit debattieren. Und ich werbe auch, wir werben auch darum, dass es ja nicht nur Armut bei Kindern und Jugendlichen unterschiedlich gibt, es gibt auch reiche und arme Kommunen. Und wir haben hier mal ein Programm gehabt, Sie erinnern das, da haben wir 3,5 Milliarden zur besseren Investition in finanzschwache Kommunen mitgegeben. Das haben wir jetzt auch eliminiert. Und es gibt mittlerweile, was ja gut ist, in Bezug auf das Grundgesetz die Möglichkeit, Bildungsinfrastruktur in allen Kommunen fördern zu können. Aber gerade wenn es darum geht, Frau Stump, was Sie angesprochen haben, die Finanzschwächeren auf das gleiche Niveau zu heben, müssen wir vielleicht auch dort eine Finanzdifferenzierung in Bezug auf die Fördermittel, die wir ausbringen wollen, in einem zukünftigen Investitionsprogramm mitdenken. Das sind wir dem Anspruch schuldig, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Zugänglichkeit für alle mitzuschaffen. Und ich wollte Ihnen das gerne zum Schluss antragen, als eine Gemeinschaftsaufgabe für alle, die in diesem Land, in Bund, Ländern und Kommunen Verantwortung tragen. Danke.
Vielen Dank, Dr. Ernst-Dieter Rossmann. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung auf Drucksache 14-630. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 10-160 mit dem Titel Digitalpakt 2.0. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Jetzt habe ich von der AfD. Sie waren dafür. Entschuldigung. Also, die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU-CSU und der AfD-Fraktion. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der FDP und enthalten hat sich die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 10151 mit dem Titel Bildung in digitaler Gesellschaft dauerhaft und angemessen fördern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Jetzt fehlt mir wieder die FDP. Was haben Sie gemacht? Sie haben doppelt. Zustimmung. Ja, weil das war, einer hat bei Ihnen gestimmt. Also, die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD-Fraktion. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Linker und Bündnis 90 Die Grünen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 10200 mit dem Titel Mehr Kooperation wagen, Möglichkeiten des Grundgesetzes für gerechte Bildungschancen umfassend nutzen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken. Und enthalten hat sich die Fraktion der FDP.